Hallo, herzlich willkommen zu Phrase und Antwort Nummer 7 im Livestream aus dem Café Babette im FMP 1. Mit dabei Michael Bittner.
Hallo, ich grüße euch und neben mir sitzt der wunderbare Mike Marcinkowski.
Hallo. Für alle Leute, die jetzt zum ersten Mal hier reingeklickt haben, sage ich mal, hallo, herzlich willkommen. Was ist Phrase und Antwort? Phrase und Antwort ist eine Art Service-Dienstleistung. Wir lesen schlechte Zeitungsartikel, wir lesen auch einfach belanglose Zeitungsartikel sehr genau, wir lesen schlechte Magazine und so weiter und so fort, Blog-Einträge und so Kram. Damit ihr es nicht tun müsst, lesen wir uns das durch und präsentieren dann die besten Funde, eigentlich in einer Live-Show, geht halt gerade nicht, also im Livestream für euch und versuchen sie zu kommentieren, wenn das denn noch machbar ist. Manchmal verschlägt es einem die Sprache oder er spricht für sich.
Ja. Du hast das äußerst treffend erklärt und ich habe auch die Freude, heute eine neue Rubrik bei unserer Show einzuführen, nämlich die Rubrik Symbolbilder des Schreckens.
Okay.
Es ist vielleicht einigen von euch schon aufgefallen, die ab und zu im Internet unterwegs sind oder auch Zeitungen lesen. Wir haben eine Krise im Journalismus. Es fehlt an Geld. Ja? Die Medien haben nicht mehr unbedingt Geld, Fotografen rauszuschicken und Fotos zu machen. Womit behelfen sie sich? Mit Symbolbildern. Die kann man nämlich bei Bildagenturen im Internet ganz leicht kaufen. Die sind auch nicht so teuer. Insbesondere alternative Medien behelfen sich sehr gern mit diesen Symbolbildern. Und als ich so ein alternatives Medium jüngst mal näher angeschaut habe, hat es mir wirklich den Atem verschlagen. Also die Symbolbilder, die ich da auf dieser Seite gefunden habe, die waren einfach so wunderschön, dass ich dachte, ich muss sie unbedingt euch zeigen und auch kommentieren. Das ist jetzt ein bisschen doof für die Leute, die uns vielleicht in einem Podcast zuhören, weil sie jetzt die Bilder nicht sehen. Die müsst ihr einfach googeln, ja. Das Medium, um das es geht, ist der Rubicon. Mike, dir auch ein Begriff?
Ja, leider.
Bist du auch Fan oder?
Ich habe tatsächlich kurz nachdem diese Rubicon-Seite online gegangen ist, habe ich mal drauf geguckt und war anfangs noch neugierig, weil die Idee war ja tatsächlich so, hey, wir machen Gegenöffentlichkeitskram und so. Und es war noch nicht so eindeutig, in welche Richtung das geht. Inzwischen ist es wirklich
ja, über den Rubicon quasi. Mittlerweile kann man sagen, dass vielleicht so das Zentralorgan der Querdenker ist, kann man, glaube ich, sagen.
Ich glaube, das kann es nennen.
Es
ist wirklich sehr quer. Und kreuz und quer auch, ne? Also ich habe manchmal das Gefühl, dass da auch widersprechende Positionen, also ich meine, wollen sie ja auch.
Meinungsvielfalt, aber, ja. Naja, also ich habe mir jedenfalls hier die schönsten Bilder für euch rausgesucht. Das war eine anstrengende Arbeit. Ich hoffe, ihr wisst das zu schätzen.
Ist das überhaupt alles sehr anstrengend? Das müssen wir mal sagen. Also wir haben immer so ein paar Sachen, die wir hier präsentieren, aber es sind wirklich Tons of Shit, die wir irgendwie durcharbeiten müssen, bis wir irgendwie mal was finden, so in dem Brackwasser dann irgendwelche Perlen rauszufischen.
Perlen aus dem Brackwasser. Was für ein Gedicht. Ja. Fangen wir an mit dem ersten Bild, Rubicon Nummer 1.
Der inszenierte Bürgerkrieg. Die Menschen in den USA werden gezielt gegeneinander aufgehetzt.
Sorry, jetzt habe ich einen Fehler begangen. Das ist einfach die Seite des Rubicon nochmal, noch nicht das erste Bild. Also für alle, die Seite noch nicht kennen, hier habe ich nochmal quasi die Seite. Und jetzt kommen wir zum ersten Bild.
Also. Lies Truth. Und noch vorlesen? Okay. Das Opfer des Intellekts. Naomi Klein, einst eine kritische Journalistin, stellt sich an die Seite des Mainstreams und attackiert Verschwörungstheoretiker und Covid-Leugner.
Das Opfer des Intellekts. Für die Köpfe, die hinter dem Rubicon stecken, gibt es zwei Welten. Eine Welt der Wahrheit und eine Welt der Lügen, säuberlich voneinander getrennt. Dass man, um so zu denken, den Intellekt opfern muss, haben sie nun offensichtlich selbst eingesehen. Bild Nummer 2.
Das Schulbeispiel. Wer Manipulation und Volksverdummung systematisch erlernen wollte, könnte die Inszenierung der Corona-Krise als Vorlage nehmen.
Der Branche der Puppenspieler scheint es wider Erwarten gut zu gehen, auch in der Corona-Krise. Ich erinnere mich jedenfalls, dass in meiner Kindheit Männer dieses Berufes noch ausgeleierte Wollpullover trugen und nicht derart geschmackvolle Anzüge. Eine schöne Nachricht in finsteren Zeiten. Bild 3.
Der Weckruf. Journalisten der Leitmedien sollten aufhören, sich als Werkzeuge der Propaganda zur Verfügung zu stellen und sich der Demokratiebewegung anschließen.
Immer geht's bei den skeptischen Querdenkern um den Frieden. Seltsam nur, dass ihre Verkündigungen nie ohne Hass auskommen. Da ist es nur folgerichtig, dass sie nicht einmal ein Herz zustande bekommen, ohne die Fäuste zu ballen. Bild Nummer 4.
Schön. Die Totalitarismusleugner. Die Mainstream-Medien kanzeln Kritik am Corona-Regime als Geschwafel ab und beweisen gerade dadurch, wie diktatorisch es geworden ist.
Das totalitäre Corona-Regime und seine Mainstream-Medien sind gewiss furchtbar und beängstigend. Aber unter uns könnte es sein, dass man als Unterdrückter und Verblendeter auch ein bisschen selbst schuld ist an seiner Lage, wenn man zu blöd ist, sich die Augenbinde abzunehmen, obwohl man beide Hände frei hat. Bild 5.
Die Vertuschungsaktion. Einige Forscher und das Magazin Nature versuchen, die Herkunft von SARS-CoV-2 aus einem Labor zu verschleiern.
Dieses Beweisfoto ist in der Tat schockierend. Hier wurde eindeutig ein Arzt auf frischer Tat dabei ertappt, wie er uns den Mund verbieten will. Aber ein kleiner Zweifel bleibt mir doch, ob dieses Bild allein schon für eine Verurteilung ausreicht. Könnte es nicht sein, dass der Doktor nur auf seine ärztliche Schweigepflicht hinweist? Bild Nummer 6.
Die Lügenmaschine. Der amerikanische Journalist Robert Perry schildert die Transformation der Qualitätsmedien zu politischen Propagandaorganen.
Medienkritik ist richtig und wichtig. Ich bin mir nur nicht völlig sicher, ob Rubicon die Manipulation nicht doch ein bisschen sich zu einfach vorstellt. Ich will nicht überheblich klingen, aber ich glaube, ich würde misstrauisch werden, wenn mir die Nachrichten im Fernsehen von einer Holzmarionette vorgetragen werden, an der sogar noch die Fäden zu sehen sind. Bild 7.
Der fortgesetzte Fehlalarm. Deutschland war nie in einer ernsthaften Gefahrenlage, erklärt Suhail Bakhti und Karina Reis im Rubicon-Interview.
Hier muss ich den Corona-Skeptikern einmal uneingeschränkt Recht geben. Dieses neue Verkehrsschild ist wirklich unsinnige Panikmache. Die Kollision mit einem SARS-CoV-2-Virus gefährdet doch nun wahrlich kein Auto. Selbst bei einem Smart wäre allenfalls ein geringer Blechschaden zu erwarten. Bild Nummer 8.
Das Mephisto-Tribunal. Stillschweigend sind wir einem Teufelspakt mit dem Neoliberalismus eingegangen. Das Jahr 2020 zeigt, dass wir im Begriff sind, unsere Seele zu verlieren.
Ich kann mir vorstellen, dass es schrecklich und lähmend ist, wenn man den teuflischen Machenschaften unserer Herrscher zusehen muss, sich ihre Kralle womöglich sogar unmittelbar nähert. Aber es wäre doch wirklich schlauer, in einer solchen Situation einfach wegzulaufen, statt sich erst noch die Frisur zu richten. Bild 9.
Der befreite Geist. Spiritualität hilft, den geistigen Lockdown zu beenden und einen eigenen Weg aus der Corona-Krise zu finden.
Wer Rubicon vorwirft, das Magazin verbreite immer nur Schauernachrichten, der sieht sich getäuscht. Hier trifft uns belebend ein Sonnenstrahl der Hoffnung. Aber ob man den guten Ratschlag, die freie Zeit zu nutzen, um endlich mal wieder die Fenster zu putzen, gleich spirituell nennen muss? Bild 10.
Das Licht sind wir. Wenn wir die Welt als Schule sehen, in der auch unangenehme Erlebnisse ihren Sinn haben, können wir sie verwandeln. Exklusivauszug aus »Das Licht fließt dahin, wo es dunkel ist«.
Es wäre ja schön, wenn unangenehme Erlebnisse immer einen Sinn hätten. Aber macht man mit dieser Annahme nicht bloß eine Not zur Tugend? So malerisch es auch aussieht, ich möchte doch lieber nicht erleben, dass sich in meinem Herzen ein Schmetterling einnistet. Am Ende zerbröckelt das Organ noch in seine Einzelteile. Dann wirklich lieber Corona. Bild 11.
Jetzt erst recht. Die Rubicon-Redaktion wendet sich mit einem flammenden Appell für Meinungsfreiheit und gegen die grassierende Zensur an die Öffentlichkeit und ersucht in einer Videobotschaft: Bitte abonnieren Sie uns nun auf BitCute und Telegram.
Dass die Meinungsfreiheit durch eine grassierende Zensur gefährdet wird, ist wirklich empörend. Ein wenig Erleichterung verschafft mir allerdings die Beobachtung, dass unsere Meinungsdiktatoren nicht sehr geschickt agieren. Solange sie noch glauben, man könne jemanden zum Schweigen bringen, indem man seine Hand am Mikrofon festkettet, ist die Gefahr noch nicht allzu groß. Bild 12.
Der konstruierte Notstand. Politik und Medien betreiben weiter Angst und Panikmache, doch nichts lässt auf eine Pandemie schließen.
Anzeichen einer Pandemie sind nirgends zu erblicken, das ist kaum zu bestreiten. Aber irgendwas stimmt trotzdem nicht. Totenköpfe am Himmel jedenfalls scheinen mir doch ein deutliches Zeichen dafür, dass irgendetwas nicht stimmt. Sollte die Regierung womöglich einen Weg gefunden haben, die Chemtrails auch ohne kommerziellen Luftverkehr wieder regelmäßig in die Atmosphäre zu bringen? Rubicon muss dem unbedingt auf der Spur bleiben. Bild 13.
Krieg gegen das Volk. In der Corona-Krise reißen sich die Herrschenden selber die demokratischen Masken vom Gesicht.
In Zeiten der Krise fallen die Masken, das stimmt gewiss auch und gerade für Rubicon selbst. Aber ob die tapferen Aufklärer hier mit ihrer Analyse richtig liegen? Haben die Scheindemokraten wirklich früher diese Maske getragen, die hier auf dem Bild zu sehen ist? Das wäre mir aufgefallen und zwar unangenehm. Bild 14.
Himmel und Hölle. Durch den Missbrauch der Gentechnologie droht ein Ausverkauf der Menschenwürde. Wir müssen uns dem entgegenstellen.
Es ist offenkundig die Absicht von Rubicon, gerechten Zorn bei seinen Leserinnen und Lesern auszulösen. Und das gelingt manchmal schon fast zu gut. Wenn ich dieses Bild sehe, dreht sich mir im Magen alles um. Vergiftet von mir aus uns Menschen, ihr Impfdiktatoren und Genchipper, aber lasst um Gottes Willen die Äpfel in Ruhe. Erst recht, wenn sie noch grün sind. Bild 15.
Die Vertrauensfrage. Wir müssen uns entscheiden, welches Weltbild unsere Zukunft bestimmen soll.
Und sollte das Weltbild des Rubicon unsere Zukunft bestimmen, in dem die heile Welt aus einer weißen Kleinfamilie besteht, in der, wie es sich gehört, die Frau Rock trägt und der Mann sie ein bisschen überragt? Ich muss gestehen, dass ich diese Alternative hier vor Augen doch lieber den Sack mit den schmutzigen US-Dollars nehmen würde. Bild 16.
Die Pandemie der Zwangsstörung. Mit der Corona-Hysterie brechen unbewusste Ängste über viele Menschen herein, denen mit Vernunft nur schwer beizukommen ist.
Die Vernunft ist machtlos. Wahrscheinlich versucht Rubicon deswegen, den einbrechenden Ängsten mit Unvernunft beizukommen. Im Bild sehen wir den gewohnheitsmäßigen Rubicon-Konsumenten nach einer Lektüredauer von 3,5 Stunden bei dem Versuch, sich mit Hilfe seiner Bettwäsche gegen die Gamma-Bestrahlung durch den Mossad zu schützen. Und das letzte Bild, 17.
Der einsame Planet. Die Menschen irrlichtern in einer Welt ohne Gott.
Gut, dass es in dieser gottverlassenen Welt ein Magazin wie Rubicon gibt, das all jenen eine Heimat bietet, die verzweifelt einen Weg aus dem Zweifel in einen neuen Glauben suchen. Dies ein Lektüre-Tipp für euch. Schaut mal rein beim Rubicon, dem Magazin für die kritische Masse.
Das ist die Frage, die ich mir jetzt stelle nach deinem Beitrag, ist, warum machen wir nicht einfach Symbolfotografie? ich meine, du triffst dich, machst halt irgendwelche lustigen Fotos und Leute kaufen das. Wie geil ist das denn? Also ja. Ich meine, denken sich ja einfach irgendeinen Schissel aus.
Ich kenne sogar Leute, die das damit ein Nebenverdienst, das wird nicht sehr gut bezahlt, aber man kann das Bilder machen und an diese komischen Plattformen verkaufen.
Vielleicht denken wir da auch mal drüber nach. Ich finde es interessant.
Vielleicht wäre das noch was jetzt in der Krise.
Wenn man nicht mehr auftreten kann.
Wir müssen ja alle nach beruflichen neuen Ufern suchen.
Ja, ja.
Ich hatte schon die Idee, dass ich vielleicht, weil mir meine Friseurin als Kind immer gesagt hat, ich hätte sehr schöne Ohren, ob ich vielleicht nochmal als Ohrmodel durchstarte.
Ja, ja.
Aber gut.
Vielleicht können wir uns da zusammentun, weil ich mache ja gerade so eine Hörspiel-Compilation und vielleicht kann ich dein Ohr auf mein Cover machen.
Ja,
schauen wir mal.
Dann brauche ich nur noch einen Titel. Sagen wir mal 500 Euro, dann müssen wir.
Nein.
Was hast du mitgebracht, Mike?
Ich habe einen Artikel habe ich mitgenommen aus der Frankfurter Allgemeinen Wochenzeitung FAZ. und allgemein Zeitung ist es dann nur, ne? Nicht Wochenzeitung, whatever. Die FAZ. In der FAZ vom 21. Januar gab es einen Gastbeitrag, über den ich gestolpert bin. Und zwar von der parlamentarischen Geschäftsführerin der FDP, Bettina Stark-Watzinger, und der stellvertretenden FDP-Fraktionsvorsitzenden Christian Dürr. Die beiden haben zusammen einen Artikel geschrieben für die FAZ. Und das Thema war, Überraschung, Überraschung, Steuersenkung.
Oh.
Also dieses Thema in der FAZ von FDP-Leuten. Also, kleiner Funfact, für den Artikel musste man in der FAZ bezahlen. Actually war er einfach umsonst auf der FDP-Seite runterzuladen. Also um Geld ging es da offenbar nicht. Sondern
so geschäftstüchtig sind die Liberalen also anscheinend doch nicht.
Ja, ja. Oder sie haben dafür bezahlt, dass er in der FAZ abgedruckt wird. Ist ja Wahlkampf, fängt ja an. Das Thema der Steuersenkung. Und ich glaube, man kann schon mal vorwegnehmen, es ist halt so ein bisschen, ich würde jetzt sagen, so 70er-Jahre-Ökonomie, also 1770er-Jahre-Ökonomie. Und ich fand es aber trotzdem interessant, weil es so ein bisschen zeigt, wie die FDP denkt und was sie jetzt vorhat, also womit sie den Wahlkampf startet. Und ich möchte da kurz drauf eingehen, damit es aber irgendwie interessanter wird. Dachte ich, wir machen ein kleines Spiel nebenbei, Micha. Eine Art Spiel. Ich nenne es aber mal Spiel. Und zwar dachte ich mir, ich lese gleich diesen Artikel vor, werde auch ein bisschen zu was sagen zwischendurch. Aber mich würde mal interessieren, wie gut du quasi deine politischen Gegner kennst. Und deswegen würde ich dich jetzt bitten, mindestens fünf, können auch gerne mehr sein, aber mindestens fünf, inhaltliche oder Formulierungsphrasen zu nennen, von denen du glaubst, dass sie in einem Text über Steuersenkungen von der FDP auftauchen können.
Okay, also ich würde mal sagen, Melkkuh.
Melkkuh.
Leistungsgerechtigkeit.
Also ne, genau, muss nicht nur Formulierungen sein, sondern eben einfach so inhaltlich quasi. Ne? Also.
Belastung. Kalte Progression.
Kalte Progression. Wie würdest du das inhaltlich zusammenfassen, die kalte Progression?
Das ist jetzt so ein Fachbegriff aus der.
Ja, deswegen frage ich.
Aus den Steuersätzen. Eins fehlt noch, ne? Was könnte noch?
Mach mal noch zwei. Ich glaube, ehrlich gesagt, kalte Progression habe ich mich jetzt schon verraten. Dass, so steht das da nicht. Und deswegen habe ich nach einer Umschreibung gefragt.
Ja, vielleicht.
Ne, ne? Also worum geht es denn diesen Leuten wohl bei Steuersenkung? Was sind so sozusagen inhaltlich wohl die?
Na, es geht sicherlich noch um Wachstum.
Mhm.
Wachstum. Anschieben des Wachstums und sicherlich natürlich auch um gegen sozialistische Tendenzen.
Ja. Gegen Sozialismus, ja?
Okay. Ja.
Das sind jetzt natürlich kurz formuliert, aber ich denke, inhaltlich können wir uns da an einigen Punkten, müssen wir uns vielleicht noch drüber unterhalten, ob du da einen Treffer hast oder nicht. Das Ding ist, ich habe dann gedacht, als ich mir das überlegt habe mit dem Spiel, je häufiger du recht hast, desto schlimmer wird der Text sein. und deswegen dachte ich, damit man es besser aushalten kann, habe ich ein bisschen was vorbereitet. Ja? Und zwar dachte ich mir, immer wenn du korrekt getroffen hast, eine Phrase, ja, kriegst du hier so einen Schluck von diesem, es ist thailändischer Rum, ne? Sang Som, der steht seit ein paar Jahren in meinem Regal. Ist ein ganz feines Tröpfchen.
Deswegen steht er auch schon seit ein paar Jahren
im Regal. Ja, ich habe ihn für eine besondere Gelegenheit aufbewahrt. Und ich dachte, ich schütte dir einfach mal einen Schluck ein, ja? Und immer wenn die Phrase getroffen wurde, möchtest du noch mehr Phrasen nennen?
Warten wir erstmal.
Muss läuft's. Musst du einen Schluck nehmen, würde ich vorschlagen. Ne? So, wohl bekommst. Schauen wir mal, wie weit du da so kommen bist. Gut, der Text trägt den Titel Steuersenkungen sind ein Beitrag zum Gemeinwohl. Die einen spielen mit dem Gedanken, einen Corona-Soli einzuführen, die anderen eine neue Vermögenssteuer. Vermögenssteuer ja poetisch von Merz jetzt Neidsteuer genannt. Mhm. Neidsteuer. Vielerorts erheben sich Stimmen, die sich für neue Steuern und Abgaben aussprechen, um die Corona-Krise zu bewältigen. Aber statt abzuwägen, was die Politik für die Menschen tun kann, um die Folgen der Pandemie abzufedern, wird darüber gestritten, welche finanziellen Bürden man Betrieben und Arbeitnehmern auferlegen kann. Ich würde, Bürden und Belastungen sind eigentlich schon, da kannst du schon einen Schluck nehmen, glaube ich. So, Belastungen haben wir jetzt schon mal. So, zudem möchte ich sagen, nach diesem Absatz, also wenn noch mal irgendjemand von der FDP in irgendeinem Zusammenhang Populismus anprangert, wäre ich dafür, dass diese Person diesen gerade vorgelesenen Absatz so oft liest, bis sie verspricht, ihre eigene Nase nie wieder loszulassen. Ja? Also beim Thema Vermögensteuer oder Besteuerung von reichen Leuten, dann dieses Bild hervorzuholen vom geknechteten, armen, schleppenden Arbeiter, der nicht nur seine eigene Last, sondern auch noch die Last der anderen tragen muss, quasi was mit ihm Bürde, mit Arbeitnehmern auferlegt, diese ganze, das ist sehr dummdreistes politisches Framing. Ja, und ich finde, das sagt auch einiges darüber aus.
Mike, du darfst nicht unterschätzen, wie viel Arbeitnehmer sich Sorgen machen, dass die Millionärssteuer ihnen die Altersversorgung.
Ja, das ist halt so der Punkt. Aber ich meine, also das sagt doch schon irgendwie so ein bisschen aus, was die FDP von ihrem Klientel hält. Also entweder sie sind reich oder dumm. Ich glaube, das ist so das, was sie erwarten. Außerdem, wenn man jetzt hier genau hinguckt, muss man sagen, statt abzusehen, was die Politik für die Menschen tun kann, wird darüber gestritten, welche finanziellen Bürden man Arbeitnehmern auferlegen kann. Sind es offenbar keine Menschen. Ja? Das wird so gegenübergestellt. Ich finde es, also das ist schon sehr dummdreistes Framing, finde ich. Und auch diesen Sprung zu machen von Vermögensteuer zu. Aber gut, wiederholen uns. Es geht weiter. Höhere Ausgaben oder geringere Einnahmen können nicht nur durch neue Steuern ausgeglichen werden, sondern auch durch konsequente Sparmaßnahmen und kluge Prioritätensetzung. Ich finde, man könnte zum Beispiel den Gesundheitssektor privatisieren und weniger Kitas subventionieren und ein paar Schulen einfach weniger Geld geben, dafür aber mehr Autoindustrie und Tourismuskonzernen subventionieren. Und dann ist man sicherlich für die nächste Krise gerüstet.
Das wäre klug, kommt drauf an, für wen. Das wäre
total klug. Ne? Viel wichtiger ist noch, dass in der Steuererhöhungsdebatte die Natur ökonomischer Dynamik außer Acht gelassen wird. Nur mit Wachstum werden wir aus den Corona-Schulden rauskommen. Natur. Ja, also die Ökonomie scheint etwas vom Menschen völlig Unabhängiges, Naturwüchsiges zu sein. Und dieses Bild wird ja noch schön unterstrichen vom Begriff Wachstum, der ja einfach immer so für sowas Gesundes und Auflebendes ist. Plumpes Framing.
Oh, Wachstum.
Ja, richtig. Oh, ne, das dürfen wir nicht vergessen. Viele sind immer noch davon überzeugt, der Staat könne auf Dauer alles und jeden finanzieren, hätte er nur genug Geld. Ein Irrglaube. Ich glaube, das können wir als Sozialismus-Argument nehmen. Bitte? Schmeckt's eigentlich?
Doch, doch.
Ja? Ist noch gut? Okay. Sagst, wenn du Nachschub brauchst, oder? Mhm. Wo waren wir? Hier. Auf Dauer alles und jeden finanzieren, hätte er nur genug Geld. Ein Irrglaube, wie sich nicht zuletzt anhand der schleppenden Auszahlungen der Corona-Hilfen gezeigt hat. Was auch immer jetzt die bürokratischen Missstände darüber aussagen, dass irgendwas nicht finanziert werden könnte, aber sei es drum. Ne? Der Staat kann nicht länger die Wirtschaft finanzieren. Die Wirtschaft muss wieder den Staat finanzieren. Am Ende etwa durch Steuern? Interessant. Dafür müssen wir zu kräftigem Wachstum zurückkehren. Ja?
Wachstum hat es ihm offenbar den beiden angetan.
Ja, also möchtest du noch einen Schluck nehmen vielleicht? Okay. Es war schon einmal da. Du musst ja gleich noch einen Text lesen. Hm. Dazu müssen wir zu kräftigem Wachstum zurückkehren. Entlastungen sind dafür unentbehrlich. Steuersenkungen haben nicht nur eine individuelle Wirkung auf die direkt Betroffenen, sondern immer auch eine positive Externalität. Die Gesellschaft als Ganzes profitiert von Entlastungspolitik. Und ich Dummerchen habe immer gedacht, so die Gesellschaft als Ganzes profitiert von einem guten Gesundheitssystem und irgendwie guter Bildung und kostengünstiger Infrastruktur und sowas, aber
da warst du naiv.
Da war ich naiv, beziehungsweise mir war nicht klar, dass Steuersenkungen denselben Effekt haben wie Investitionen.
Du profitierst auch, also wenn du ein schönes Millionärsgrundstück neben deiner Wohnung hast.
Ja, also ich profitiere definitiv, wenn meine Steuern gesenkt werden, dann spare ich bestimmt, lass mich liegen, 5 € im Monat. Ja, dafür marode Straßen. Geil. Also auf jeden Fall Magic, Steuersenkung irgendwie. Gut, aber nein, die gehen ja auch davon aus, das war jetzt ein bisschen polemisch mit den maroden Straßen, das gebe ich zu, aber naja. So, in anderen Worten, Steuerentlastungen für Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen ist dringend nötig und überfällig. Es handelt sich auch um eine Gerechtigkeitsfrage. Hört, hört. Wie auch immer wir da hinkommen, aber es geht weiter. Für Pflegekräfte, Supermarktmitarbeiter und Busfahrer, die zurzeit an vorderster Front arbeiten, reicht der Applaus vom Balkon nicht. Es reicht nicht, systemrelevant zu sein. Diese Menschen wollen am Ende des Monats vor allen Dingen mehr Netto im Geldbeutel haben. Nennt mich irre. Aber möglicherweise haben sie auch mehr Netto im Geldbeutel mit höheren Löhnen. Ich weiß, eine verrückte Annahme. Aber könnte ja sein.
Das könnte das Wachstum bremsen.
Das könnte das Wachstum bremsen, stimmt. Also Wachstum, aber wenn man die Löhne, ja. Ja.
Ich frage mich allerdings, ob gerade die FDP-Wachstumsexperte ist.
Stimmt, die FDP-Wachstumsexperten, denen vertrauen sie mir, ich bin von der FDP, wir haben fast 5%. Ja. Entlastungen sind, aber Moment, haben wir eigentlich noch hier Leistungsgerechtigkeit? Geht das als Leistungsgerechtigkeit ein bisschen durch?
Ach gleich? Komm, ist doch egal jetzt.
Ja. Entlastungen sind immer auch ein Beitrag zum Gemeinwohl. Auf 3 Wegen. Erstens fördert Entlastungspolitik Innovation. Wenn Unternehmen weniger Steuer zahlen müssen, haben sie mehr Finanzspielraum, um in Forschung und neue Technologien zu investieren. Ich frage mich allmählich, worum geht es im Text eigentlich? Also es geht um Arbeitnehmer, es geht um Betriebe, es geht um Vermögensteuer, es geht um Innovation. Also offenbar wollen sie für alle die Steuern senken.
Ja.
Es scheint das Allheilmittel für alles zu sein.
Auch für Potenzprobleme, für schlechtes Wetter.
Auf jeden Fall. Und für Corona natürlich. Also wenn wir Steuern senken, Corona.
Vielleicht sogar für die Probleme der FDP. Vielleicht.
Oder die Probleme der Erden natürlich. Also wenn da die Steuern gesenkt werden und wenn die das durchsetzen könnten, dazu müssen sie aber erst in eine Position.
Dann würde der Busfahrer in Zukunft FDP wählen.
Dann würde er sagen, so, ich fahre in jedem Bus und das wird auch meine politische Haltung jetzt eher. Ja. Wahnsinn. Zweitens stärkt Entlastungspolitik die Wettbewerbsfähigkeit. Das hat mich gewundert, dass du nicht auf Wettbewerbsfähigkeit gekommen
bist. Das stimmt, das war ein Ausfall von mir.
Zweitens stärkt Entlastungspolitik die Wettbewerbsfähigkeit. Nur wenn wir die Unternehmen entlasten, können wir verhindern, dass Investitionen abwandern. Die deutsche Variation von Wirtschaftsflüchtlingen dann quasi. Drittens ist Entlastungspolitik der einzige Weg aus den Schulden. Also, ich sag mal, es mutet erstaunlich dialektisch an, diese Annahme, ein hochverschuldeter Staat findet seinen Weg aus den Schulden, indem wir ihm weniger geben.
Hm.
Ist aber so ein bisschen dieses Leistungsprinzip, dass man sagt, die Leute werden ja angetrieben, vielleicht wird der Staat angetrieben, mehr zu tun oder so ein bisschen auf Hartz IV gesetzt, einfach indem man ihm das Geld streicht, wird er vielleicht irgendwie aktiver. Vielleicht ist das die Idee dahinter, aber gut. Man könnte jetzt auch einen Hauch Beweis zumindest erwarten für so eine Annahme. Also diese steile These, drittens ist Entlastungspolitik der einzige Weg aus den Schulden. Beweis, Argument, nö. Also wenn jetzt ein Corona-Leugner ankommt und sagt irgendwie, ja, Corona ist halt nur eine Grippe, sagst du Beweis, Argument. Die FDP erwartet offenbar, dass man sie jetzt nicht weiter hinterfragt. Ja, gut. Zudem stellt sich die Frage, wer garantiert, dass weniger Schulden gemacht werden, wenn die Menschen mehr Steuern zahlen müssen? Das ist der große Widerspruch linker Politik. Am Ende geht es in den Steuererhöhungsdebatten schlicht darum, mehr Geld zur Verfügung zu haben, das der Staat ausgeben kann.
Mhm. Die Hölle.
Genau. Es geht darum, super erkannt, zum Beispiel um, weiß ich nicht, man könnte jetzt so mehr Geld ausgeben oder mehr Geld haben zum Ausgeben, dass man zum Beispiel nicht noch mehr Schulden machen muss oder Schulden zurückzahlen kann. Oder das wäre jetzt so ein Vorschlag. Ne? Vor 15 Jahren stand in Debatten um Steuersenkungen oft der individuelle Vorteil im Vordergrund. Heute, 15 Jahre später.
Ist das so, spüre ich da so eine leise Selbstkritik der FDP?
Ja, yeah, pass auf, jetzt geht's. Heute sind Entlastungen ein Dienst am Gemeinwohl, nach nur 15 Jahren. Ja.
Die FDP ist geläutert.
Ja. By the way, ne, also man könnte jetzt auch zum Beispiel von Steuerabgaben einfach reden, aber stattdessen wird natürlich von Steuerbelastungen und Entlastungen gesprochen. Das ist ja einfach
das
ideologisch
drückt
mehr.
Das drückt schon, wenn man es hört.
Ja. Studien zeigen, in Klammern Studien, die hier nicht weiter benannt werden, steigen, dass die Senkung, und die man übrigens auch nicht findet, actually. Also ich hab ein bisschen gesucht, also Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung sagt anderes.
Aber. Der Einstieg in Argumentationen, die sagen, Studien zeigen, ja, da werde ich immer ein bisschen misstrauisch.
Ja.
Amerikanische
Studien.
Wissenschaftler haben bewiesen.
Schwedische Wissenschaftler haben. Ja. Studien zeigen, dass die Senkung der Unternehmenssteuern, da sind wir jetzt wieder bei Unternehmen, ne, ganz besonders Arbeitnehmern zugutekommt.
Na klar.
Ja. Und jetzt, pass auf, Steuern senken macht nicht die Reichen reicher, sondern stärkt alle Arbeitnehmer in Deutschland.
Schön.
Ja. Ich würde sagen, liebe Christina Stark-Watzinger und lieber Christian Thür, vielleicht stellt euch jetzt mal die Tafel und schreibt einfach 100-mal dran, Einkommensteuer ist nicht das gleiche wie Unternehmenssteuer. Dann wäre vielleicht viel, viel gewonnen schon, weil sie haben mit der Vermögensteuer angefangen. Jetzt sind wir hier bei Unternehmenssteuern, blabliblub. Es ist immer diese zerlöcherte Logik dieses Textes hat mich wirklich.
Auch Unternehmen sind Menschen, Mike.
Ich würde unterschreiben, dass viele Menschen auch Unternehmen sind. Dazu zählen auch wir beide.
Ich AG ist quasi.
Genau. Aber andersrum. Ja, hatten wir noch irgendeinen übersehen? Also Leistungsgerechtigkeit war schon auch ein bisschen, ich finde, für Leistungsgerechtigkeit kannst du jetzt einfach noch einen nehmen.
Mein Becher ist schon alle.
Milchkuh. Okay. Wolltest du noch einen?
Ja, mach mal. Währenddessen erkläre ich vielleicht schon mal, welchen letzten Text des Abends wir noch hier so bei unserer Show für euch haben. Und zwar ein bedeutsames Ereignis des letzten Monats war natürlich auch die Nichtwahl von Friedrich Merz. Viele haben gebankt, gezittert für ihn, manche nicht ganz so energisch für ihn geroutet. Wie es ausgegangen ist, wisst ihr inzwischen. Und natürlich mussten seine Fans das auch verarbeiten. Der eine hat das so gemacht mit Suff, der andere mit anderen Mitteln. Und ich trage euch jetzt noch einen Text vor über einen Journalisten der Bild-Zeitung und wie er dieses Trauma verarbeitet hat. Und Mike wird wie immer mich unterstützen und die Originalzitate aus diesem Bild-Text vortragen. Los geht's. Der Text. Das ist schon bitter. Da trommelt die gesamte Springerpresse monatelang für den Kandidaten Friedrich Merz. Lob preist ihn als kernigen Konservativen, energischen Manager, unbequemen Querdenker, ja sogar als Liebling der Frauen. Und am Ende verliert er bei der Abstimmung der CDU-Delegierten über den neuen Parteivorsitzenden trotzdem. Und das auch noch so klar, dass man nicht einmal über Intrigen und Wahlbetrug schwadronieren kann. Wie kann das sein? Da wird einer von der größten Zeitung Deutschlands zum Gewinner ausgerufen und stellt sich dann als Loser heraus. Merz hätte sich wohl besser nicht mit der Bild eingelassen, die bei einigen noch immer als Stimme des Volkes gilt, obwohl sie das Volk nicht einmal mehr davon überzeugen kann, die Bild zu kaufen. Die Auflage der Bild-Zeitung schrumpfte in den vergangenen Jahren fast so schnell wie das Ego von Friedrich Merz auf der Parteitagsbühne nach der Bekanntgabe des Wahlergebnisses. Zum politischen Erfolg brauche man nur Bild, Bams und Glotze, soll Gerhard Schröder einmal gesagt haben. Aber auf den hört ja auch keiner mehr. Friedrich Merz sei keineswegs in den 80er Jahren stecken geblieben, schrieben die Springer-Journalisten treu, er sei ein hochmoderner Typ. Aber Merz' Vertrauen in die Bild beweist gerade das Gegenteil. Jetzt ist Trauerarbeit angesagt bei den Doppelverlierern. Neugierig fragt man sich, wie wird zum Beispiel Klaus Strunz, der bissigste Kettenhund bei der Bild, sein Trauma verarbeiten?
Die CDU hat mit dem klaren Votum für Armin Laschet und gegen Friedrich Merz ihren wirtschaftsliberalen, konservativen Flügel endgültig gestutzt. Millionen Wählerinnen und Wähler brauchen jetzt eine neue politische Heimat.
Die Wahl von Laschet war also ein christdemokratischer Akt der Selbstverstümmelung. Und der tief verletzte Klaus Strunz erklärt sich zur Stimme von Millionen, die ebenso verwundet seien.
Aber der Verlierer des Parteitags hat noch genau eine Chance, nun doch zum großen Gewinner zu werden.
Und Klaus Strunz hat noch genau eine Chance, im Irrtum doch Recht zu behalten. Schauen wir zu, welchen Versuch er wagt.
Friedrich Merz musste in kürzester Zeit zweimal hintereinander erleben, dass seine politische Überzeugung in der Angela-Laschet-Union, der schwarzen Variante von Roten und Grünen, auf Parteitagen nicht mehr mehrheitsfähig ist.
Angela Laschet. Ein Wortwitz fast so gut wie Armin Merkel, auf den Strunz leider verzichtet. Auch Armigela Maschet wäre möglich gewesen. Wie auch immer man es nennen will, daran, dass die Merkel-Union nur die schwarze Variante der Roten und Grünen ist, kann kein Zweifel bestehen. Die AfD sagt das seit Jahren jeden Tag. Aber was soll Merz nun tun, um den Krakenarmen von Angela Merkel zu entgehen, die sich den dicken Armin Laschet schon einverleibt hat?
Er könnte nun im dritten Drittel seiner Schaffenskraft,
das ist sehr höflich ausgedrückt für auf dem Weg in die Grube,
die Partei verlassen und in die FDP eintreten. Dort würde er einbringen, was den Liberalen derzeit fehlt, ein politisches Schwergewicht mit Strahlkraft bis weit ins konservative Lager.
Man kann Klaus Strunz die Originalität nicht absprechen. Die Empfehlung, in die FDP einzutreten, um der politischen Bedeutungslosigkeit zu entgehen, hat wohl auf Erden noch nie zuvor jemand ausgesprochen. Von der Überzeugung, der dürre Merz sei ein politisches Schwergewicht, wird er wohl nimmermehr abzubringen sein. Wenn das Gewicht aber trotzdem nicht ausreicht, um ein Schlachtschiff wie die CDU zu versenken, warum sollte Merz es nicht einmal auf der schmalen Yacht namens FDP versuchen?
FDP-Chef Christian Lindner müsste es dazu abseits aller Eitelkeiten als Vorteil begreifen, dass zwei starke Männer besser sind als einer.
Klaus Strunz vermittelt dem FDP-Vorsitzenden hier wirklich sehr charmant, dass er nur ein halber Mann ist und eine bessere Hälfte namens Merz braucht, um ein echter Kerl zu werden.
Und Friedrich Merz müsste mit seiner politischen, persönlichen Unionsbiografie brechen, was einem überzeugten Konservativen heute sicher nicht mehr als Verrat ausgelegt würde, auch nicht als Trotz, sondern als Signal des Aufbruchs.
Zumindest Strunz würde ihm das so auslegen, sonst vermutlich niemand. Die meisten hielten Merz vermutlich einfach für einen schlechten Verlierer. Nicht so Klaus Strunz, der vermutlich auch zu den Leuten gehört, die nach einer Niederlage beim Schach eine Revanche in Halmar fordern.
Eine profilierte, liberale Partei Deutschlands gäbe vielen Bürgerinnen und Bürgern das Gefühl eines wirklichen Neubeginns. Sie hätte das Potenzial, bei Wahlen hohe zweistellige Ergebnisse zu erzielen und so zu einem starken Koalitionspartner künftiger Landes- und Bundesregierungen zu werden.
Hohe zweistellige Ergebnisse, also so um die 70-80%, das klingt ambitioniert. Es kann aber wohl nur gelingen, wenn die FDP endlich zu einer profilierten liberalen Partei wird, was sie unter Christian Lindner offenbar nicht war, obwohl er ein starker Mann ist.
Merz und Lindner wären die zwei gegen den Rest der Schwarz-Grün-Rot-Blau-Links-Welt, die Deutschland droht. Oder anders gesagt, die Achse der Vernunft.
Schon wieder droht Klaus Strunz eine Urheberrechtsklage von der AfD, die doch ohne Zweifel Erfinder der Legende ist, alle Altparteien von der CDU bis zur Linkspartei, von Hans-Georg Maaßen bis Katja Kipping, bildeten eine Achse der Unvernunft. Und dann soll auch noch die FDP statt der AfD die Rolle der einzigen Opposition spielen? Ob es wohl Klaus Strunz irritiert hat, dass Merz und Lindner alle Gerüchte über einen Wechsel des Losers zur FDP sogleich energisch dementierten? Vermutlich nicht. Wir müssen seinen Plan eher als autogene Frusttherapie begreifen. Wenn es mit den rechten Männern bergab geht, bei der Bild wie bei der CDU, dann muss das ausbleibende Glück eben der eine für den anderen erträumen. Wir machtlosen Menschen ohne Draht zur Elite haben es allerdings noch schlechter. Uns bleibt nur, so zu tun, als würden wir uns über die Lusche Laschet freuen. Immerhin ist es nicht der fiese Friedrich Merz geworden, so muntern wir uns gegenseitig auf. Der hätte vielleicht am Ende noch die Grenzen geschlossen und den Kapitalismus eingeführt.
Das war's auch schon wieder von unserer Seite. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart oder dass ihr im Nachhinein nochmal reingeklickt habt quasi. Die nächste Phrase und Antwort, wahrscheinlich wieder Livestream-Variante. Also
höchstwahrscheinlich,
also ja, den nächsten Livestream wird es am 24.02. geben. Und ihr könnt bis dahin gerne, wenn ihr Lust habt, auf unserem YouTube-Kanal vorbeischauen. Oder wir haben neuerdings auch Podcasts, sagt man das so, wir haben Podcasts eigentlich, ne? Und zwar sowohl auf Spotify als auch auf Anchor und noch wo? Auf ganz vielen. Überall, wo es Podcasts gibt, sagt man das so.
Und wir sind auf Twitter.
Und wir sind auf Twitter, neuerdings. Irgendwann passiert jetzt auch mal was auf Twitter. Ihr merkt, wir sind medial Avantgarde. Und ganz überall dabei.
Ich habe auch bei MySpace jetzt.
Hast du eigentlich unsere StudiVZ-Seite mal upgedatet?
Die StudiVZ, nee, die habe ich, da sehe ich noch nicht so richtig durch. Das ist mir noch zu komplex. Ja.
Gut, in diesem Sinne, wir sehen uns am 24. Februar. Und ich habe noch einen Rest. Hast du
noch
einen Rest,
Micha? Wir haben noch einen Rest. Wir bedanken uns natürlich beim Franz-Mehring-Platz, genau, die uns beherbergt haben wieder. Und wir sehen uns wieder im Februar.
Tschüss. Mach's gut. Bleib
gesund. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Stößchen.